Herr Jesus Christus, darauf gründen wir uns und das ist unser ganz großes, tiefes Glück, das wir empfinden, wenn wir diese Liedzeilen singen dürfen. Was haben wir das gut, dass du dich in dieser einzigartigen Weise mit unserem Leben, unserer Ewigkeit verbunden hast. Und wir beten dich darüber an und danken dir von ganzem Herzen. Und wir danken dir, dass wir uns auf dich gründen dürfen und dass wir unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung mit dir leben dürfen, in allen Zügen, in allen Bereichen. Und immer wieder neu tust du uns Wege auf, zeigst uns neue Räume, bewahrst uns vor Blödem, hilfst uns auf einem guten Weg und wir danken dir dafür. Wir danken dir auch für den Lauf dieses Tages. Wir danken dir für all das, was uns durch dein Wort in unser Leben, unser Herz gesagt worden ist. Und wir bitten dich auch für diese abschließende Einheit um dein Segen durch deinen Geist. Und dann geh mit uns einen guten Weg, der vor uns liegt. Und wir wissen, all das ruht einzig und allein darin, dass Christus in mir, in uns ist. Dank sei dir dafür. Amen. Fasten und beten, wir bauen das Puzzle zusammen. Wir haben wieder einmal, so denke ich, gemerkt, die Bibel ist unschlagbar. Sie hilft einem auf eine ganz einzigartige Weise, dass wir uns orientieren können, dass wir bewahrt werden vor Abwegen, vor Abgründen, dass wir ein Stück einen Boden finden, wo wir bestätigt werden durch den in uns wohnenden Geist, zu merken, doch, das ist die Spur, die wir gehen können und gehen wollen. Und das betrifft auch das Thema des Fastens. Ja, wir sind zuallererst eingestiegen bei Jesus und haben miteinander deutlich sein dreifaches Nein so nicht gehört und das soll uns auch nicht mehr aus dem Kopf kommen. Das ist nicht nur einfach mal netter Anfang gewesen, sondern wir spüren, je länger, desto mehr, das müssen wir festhalten. Das müssen wir festhalten. Das hat er nicht umsonst so in einer Deutlichkeit uns im Evangelium mitgeteilt. Wir hören sein So nicht aus Lukas 18 und begreifen, sind höchst sensibilisiert, dass alles, was mit dem Fasten zusammenhängt, nicht in den Leistungsmodus abdriften darf. Entweder vor meiner Entscheidung für Christus oder auch in meiner Entscheidung mit Christus hat das Fasten und Leistung nichts miteinander zu tun. Danke, Herr, dass du mir das so sagst. Ich höre sein So nicht aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt und begreife, dass er alles Theater, alle Schauspielerei, und die ist verdeckt und offenbar in unterschiedlichen Varianten, nicht will, so nicht. Du kannst fröhlich fasten, aber tu es fröhlich. Und tu so, dass kein Mensch das mitkriegt. Und dann genieße diese Gemeinschaft mit deinem Herrn. Aber halt dich zurück mit allem Theaterstück. Danke, Herr, dass du mir das so deutlich sagst. Und so nicht, sagt er zum Dritten, wenn er sagt, dass in irgendeiner Art und Weise jetzt überhaupt in dieser ersten Form noch der Messias herbeigebetet werden müsste. Es ist Heilszeit. Der Messias ist da. Und wir sind jetzt in dieser eigenartigen Zwischenzeit und wir erleben diese Zwischenzeit und wir sind ja freundlicherweise, so dürfen wir doch annehmen, am Ende dieser Zwischenzeit und erleben nun das Warten, das Erwarten, dass er zurückkommt. Und da ist die Tür auf, zu sagen, Herr Jesus, ich darf das auch mit dem Fasten ausdrücken. Ich nehme das Dreifache so nicht von Jesus ernst. Es bleibt bei dem Thema beständig da. Ich weiß, dass er mir die Tür öffnet über Markus 9, unserem Optionstext, beten und fasten, tatsächlich den Raum des Fastens zu nutzen, so wie er schon auf alttestamentlicher Weise gut genutzt worden ist. Und er zeigt mir mit seinem Sonderfasten, all seiner Übernatürlichkeit, doch, dass Fasten immer auch etwas zu tun haben darf mit dem Wahrnehmen der Nähe Gottes, der Wegweisung, der Wortoffenbarung, der Führung. Danke, Herr, für diesen Grundstock. Jetzt sammle ich aus dem Alten Testament. Was haben die denn gemacht? Und wir erleben im Alten Testament das große Thema der vielfältigen Nöte, meiner persönlichen Nöte, derer, die unmittelbar mit mir verbunden sind, und die erweiterten Nöte des Gottesvolkes. Das ist das große Thema, wo das Fasten der große Bruder des Betens sein darf. Ich erkenne aus dem Alten Testament, dass auch diese Offenbarungszugänge, die Gottesnähe, das Spüren und Erfahren der Realität meines Gottes immer wieder auch mit Beten und Fasten zu tun haben kann. Ich erkenne, dass nicht alles eins zu eins zu übertragen ist. Ich muss wissen, auf welcher heilsgeschichtlichen Ebene ich bin. Rutsche deswegen nicht einfach ab in Volksfastentage oder stellvertretende Buchhandlungen, sondern nehme das auch wahr in der Bedeutsamkeit auf dem alttestamentlichen Boden und mein Leben auf neutestamentlichem Boden. Mit diesem Schatz aus dem Alten Testament und dem Wissen um Jesus marschiere ich in die apostolische Lehre und entdecke, wow, die haben ja in einer Selbstverständlichkeit und Unaufgeregtheit einfach gefastet. Und das haben sie getan. Das hat Paulus getan, in seinem Alltag insbesondere herausgefordert in der Nachfolge Jesu Christi. Deswegen diese beiden wichtigen Stellen aus dem 2. Korintherbrief zeigen mir das, wie er in der Alltagspraxis das einfach mit hat einfließen lassen. Da, wo er besonders herausgefordert war, 2. Korinther 11, da kam der große Bruder des Fastens offensichtlich häufiger mal mit dazu. Und wir erkennen, wie sie es auch getan haben in neutestamentlichen Gemeinde, Kapitel 13, Kapitel 14. Und das Ganze ergibt dann ein Bild, ein gutes Lehrbild. Und mit diesem Lehrbild gehe ich jetzt in eine dreifache Praxis. Erster Praxisraum, ich verstehe Fasten als Geschenk. Fasten ist mein Geschenk. Wenn ich so nicht sehe, gleich bleiben lassen. Ja? Wenn ich so nicht sehe, gleich bleiben lassen. Fasten ist ein Geschenk. Gott gibt mir eine Ausdrucksmöglichkeit für meine Beziehung, die ich zu ihm habe. Wir haben ja die verschiedensten Formen, wie wir unsere Glaubensbeziehung ausdrücken können. Das tun wir auch. Und dazu gehört auch immer alles Mögliche, unsere Gebetshaltung und unsere verschiedenen Formulierungen. Das alles, der Mensch braucht auch wieder Raum und braucht Form, den er sich ausdrückt. Und eine Ausdrucksmöglichkeit, die er mir schenkt, ist die Möglichkeit des Fastens. Das ist das Allerwichtigste am Anfang. Und ich bitte Sie und euch, dass wirklich ernst zu nehmen, dass das Thema vielleicht auch zurzeit gar nicht mein Thema ist, weil ich schon so einen Hals kriege, wenn ich an Fasten denke, weil ich gar nicht fasten will. Ja, in Gottes Namen, dann lass doch bleiben. Ja, denn sonst komme ich ja schon in diese andere Spur da wieder rein, von der wir gesagt haben, oh, das wird quer und schief und komisch. Aber wenn ich es begreife, mein Gott, du gibst mir da ein Geschenk in die Hand und das möchte ich gerne nutzen, das ist ja was Gutes. Und da gibst du mir einen offenen Raum, den habe ich vielleicht nicht oder noch nicht oder quer oder falsch genutzt, aber der ist erstmal da, dann möchte ich das gerne tatsächlich von ihm auch so annehmen. Ausdrucksmöglichkeit meiner Beziehung, Verstärkung meines Betens, Intensivierung dessen, was mir auf dem Herzen liegt, all das darf ich mit dem dazukommenden Fasten ausdrücken. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn man es in der Weise hat. Dazu gehört das Zweite, nämlich ich baue jetzt meinen Erfahrungsraum aus. Ich baue meinen Erfahrungsraum aus. Bitte, wenn ich es als mein Geschenk ansehe, dann kann ich meinen Erfahrungsraum ausbauen. Sonst lasse ich es bleiben. Ich betone es nochmal. Mein Erfahrungsraum, ihr, euer, dein Erfahrungsraum zum Thema dieses Fastens mag nun vollkommen leer sein oder es mögen im Fastenraum ein paar komische, quere Dinge drinstehen oder wie auch immer. Ich gehe in diesen Fastenraum hinein. Und jetzt haben wir es vorhin schon entdeckt, in diesem Fastenraum gilt, ich und mein Herr, wir füllen diesen Raum. Und zwar, ohne dass in irgendeiner Art und Weise irgendeine To-Do-Liste in diesem Raum drin liegt. Und deswegen gehe ich da hinein und darf jetzt mit meinem Gott in diesen Raum beten und fasten, einsteigen. Das bedeutet, ich habe das volle Spektrum an Möglichkeiten. Ich fange jetzt mal an und schon, wenn ich anfange, habe ich Angst, weil ich denke, das eine oder andere müsste getan werden. Ja, ich kann einfach hineingehen und sagen, ich probiere mal an einem Tag das für mich ganz persönlich aus. Wie auch immer das dann aussehen mag, ob Sie sagen, ich lasse diese Mahlzeit weg oder ich verzichte auf das oder jenes, nehme dafür eine Zeit, in der ich mit meinem Gott unterwegs bin. Und schon wenn ich es sage, denke ich, hoffentlich ist das nicht wieder als neues Regelwerk jetzt hier für alle Ewigkeit festgeschrieben. Ja? Ich darf es ganz spontan machen. Ich darf es aber auch geplant machen. Das darf ich auch. Ich darf sagen, Herr, ich gucke mir mal mein Leben an und denke, oh Mann, in meinem ganz normalen Alter, das bringe ich gar nicht ein. Aber zum Beispiel, da habe ich ja Zeit, da habe ich ja vielleicht ein freies Wochenende oder ich habe Urlaub oder sonst irgendwas und da bietet sich das an, da nervt mich niemand, da fällt sowieso niemandem auf, was ich tue und da passt vielleicht bei mir ganz besonders gut rein. Andere würden sagen, Andreas, im Urlaub, bei meinem Kinderhaufen, das geht überhaupt nicht, da bin ich ja drunter. Verstehen Sie, Sie bestimmen, spontan oder geplant, Sie bestimmen auch, ob es Sie allein betrifft, ob Sie sagen, ich möchte das gerne einmal für mich ausprobieren. Ich möchte reingehen, ich möchte mit meinem Gott eine Erfahrung sammeln. Oder ob Sie einen Gebetspartner haben oder Ihren Ehepartner oder einen guten Freund oder in einer Gruppe, einem Hauskreis. Das ist ja Ihnen, merken Sie, es ist ja alles möglich. Sie bestimmen das mit Ihrem Herrn, wenn Sie in diesen Raum hineingehen. Sie bestimmen auch die Länge. Sozusagen, Herr, mein Gott, ich bin der Drei-Wochen-Typ oder ob Sie sagen, nein, ich brauche diesen Nachmittag, ich brauche die paar Stunden. Das ist alles, verstehen Sie, gehen Sie hinein, ich bitte Sie von ganzem Herzen, einfach gehen Sie hinein und sammeln Sie da Ihre Erfahrung, Ihre ganz einfachen, elementaren Erfahrungen. Das geht bis hinein, ich deute es nur an, weil wir den Raum ja weit wegschieben wollten, dass Sie was hinkriegen dürfen, was zu Ihrem Typ auch passt. Was auch zu Ihrem gesundheitlichen Typ passt. Auch das darf man ganz einfach mit bedenken. Es wird nicht dadurch heiliger, indem es schmerzhafter ist. Verstehen Sie? Das ist genau wie dieses ganz eigenartige Denken. Das bringt es nicht. Dann sind Sie schon genau wieder in dieser B-Spur, wo Sie nachher sagen, oh Mann, vergiss es doch. Ja? Und dann zu begreifen, nein, das darf so sein, wie meine Beziehung zu meinem Gott, dieses Mittel, dieser große Bruder flankierend dazukommen darf. Und dann, ja, tatsächlich, dann möchte ich gerne einen dritten Teil jetzt mit Ihnen in den Themenraum einsteigen, der aus meiner Sicht für Sie möglich denkbar wäre, mit dem die unterschiedlichsten Personen aus unserer Zeit immer wieder Erfahrungen machen durften bei Beten und Fasten. Ich ziehe noch einmal den großen Bruder dankbar mit dazu. Wann nehme ich ihn mit dazu? Erster riesengroßer Raum. Ihre ganz persönlichen Nöte. Das ist nicht das Alltagskleinkramsgedöns, das sind die Pakete, die Ihnen auf der Seele liegen, die vielleicht mit Ihrer Gesundheit zu tun haben. Oder die vielleicht mit Herausforderungen im Berufsalltag zu tun haben. Oder die, und dann gehen wir schon weiter, mit Beziehungssystemen zu tun haben. Oder die mit Sünden zu tun haben. Oder die mit Süchten zu tun haben. Wo ich sage, oh mein Gott, das ist etwas, wo ich schon so lange bete und dabei bin. Ich möchte gern einmal den großen Bruder dazu nehmen. Ich möchte gern den großen Bruder dazu, um dir, meinem Gott, es auszudrücken, einmal, zweimal, die Woche, der Monat, das Jahr, was weiß ich, wie Sie es wollen, zu sagen, Herr, das ist mir ein ganz, ganz, ganz großes Anliegen. Und ich hoffe, Sie spüren es ein bisschen. Das ist eine Chance. Es ist einfach eine Chance, einfach eine Möglichkeit, aus diesem Beten ein und Fasten zu machen im Sinn von, oh ja, ich danke dir für diese begleitende, verstärkende, intensivierende Ausdrucksmöglichkeit, die du mir da in mein geistliches Leben hineingibst. Und es ist ein riesengroßes Vorrecht, ich betone es noch einmal, ein riesengroßes Vorrecht, das tun zu dürfen. Sagen, danke, dass du mir diese Möglichkeit schenkst. Das betrifft ja Beten ja ganz genauso, dass wir die Hände falten können oder oder Hände heben oder auf die Knie gehen oder wie sie es machen, ist jetzt zweitrangig. Dass wir beten können, ist ja auch eins von diesen gigantischen Geschenken, die Gott uns gegeben hat. Und jetzt gibt er diesem ganzen Raum des Betens, was das für ein riesengroßer Raum, wo Gott sagt, ich mache die Tür weit auf für dein Beten zu mir. Diesem großen Raum des Betens kommt diese Flanke mit dazu. Und ich hoffe, Sie sehen es schön vor sich. Und vielleicht sehen Sie in diesem Augenblick gar sogar ein Thema, das Ihnen auf dem Herzen liegt. Das eine Thema, wo Sie sagen, ja, das ist übrigens schon lang mein Gebetsthema. Für mich ganz persönlich. Und vielleicht, ja, vielleicht ist das ja tatsächlich von dir eine Unterstützungshilfe, dass ich den großen Bruder mal für das Thema mit dazu bitten kann. Ihren ganzen Raum der persönlichen Nöte. Und ja, Sie ahnen schon, zu diesem Raum der persönlichen Nöte rutscht ganz, ganz schnell natürlich der Raum der Nöte von anderen dazu. Wir strecken uns ja manches Mal förmlich aus. Ich denke, das kennen Sie auch. Wir strecken uns ja manches Mal förmlich da aus und sagen, Herr, wie soll ich denn dir das noch sagen, wenn ich für den oder für die bete? Ich habe es dir jetzt gesagt, ich habe es dir mitgeteilt und ich sage es dir auch morgen wieder, garantiert, mein Herr. Aber und dann ist manches Mal tatsächlich der große Bruder eine ganz große Hilfe. Denn dann sind sie ja, obwohl sie offiziell aus dem Beten raus sind, weil sie ja vielleicht fröhlich weiterarbeiten, dann sind sie ja trotzdem durch ihren Raum des großen Bruders, sind sie ja noch da, weil sie ja sagen, das läuft ja weiter. Also ich sag mal, sie haben ein Anliegen des Tages für irgendeine Person aus ihrem Umfeld mit einer riesigen Not und sie haben das morgens Gott gesagt und sie steigen für diesen Tag aus dem Essen aus, dann sind in den nächsten 8 Stunden dieses Tages gefühlt von einem permanenten Wissen, ich lebe übrigens so, Herr, wegen der oder wegen dem. Und das schwingt dauernd mit, das ist ein Riesen. Sie müssen gar nichts sagen, weil der große Bruder läuft ja gerade mit. Der läuft ja gerade mit. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, wo Sie merken, wie das Ihr Beten, Ihr Fürbitten bereichern. Ich hoffe, ich kann es ausreichend gut Ihnen darstellen, wo die Ziellinie ist. Sie haben keinen neuen Leistungskatalog, sondern Gott gibt Ihnen eine Ausdrucksmöglichkeit dazu. Neben diesem Beten für sich selbst und diesem Beten für andere mit all den Nöten, all den Herausforderungen, all den Themen, die da sind, das betrifft ja insbesondere natürlich den großen Raum ihrer Verwandtschaft, ihrer unmittelbaren Personen, ihrer Freunde. Und es gibt, glaube ich, keinen in diesem Raum, der nicht in irgendeiner Weise Personen vom lebendigen Gott aufs Herz gelegt bekommen hat. Selbstverständlich. Das sind ja manches Mal wirklich dramatische Schicksale, ja. Da kommen vielleicht Krankheitsnöte hinein oder schwere Lebensführung. Aber denken Sie auch nochmal an einen anderen Raum. Denken Sie an den Raum der Evangelisation, an den Raum der Mission. Sie stehen vielleicht vor manchem Leben und vor mancher Biografie, vielleicht von ganz nahen Angehörigen und denken, das kann doch alles gar nicht wahr sein, mein Gott. Dass der so weiter vor sich hin lebt und auf den Gerichtstag Gottes zumarschiert und darf ich vielleicht flankieren, den großen Bruder dazu bitten und immer wieder auch mal zum Ausdruck bringen, mir liegt das Schicksal von dem oder von der, auch in Bezug auf dich, mein Gott, mir liegt das am Herzen. Erbarm dich und tritt doch bitte in ihr Leben hinein. Ist das nicht eine gute Chance? Immer wieder einmal, ich sag's, diesen Raum zu betreten, das laufen zu lassen. Sie müssen keinen Satz mehr sagen und haben doch für sich selber den Eindruck, es läuft über ein paar Stunden oder über einen Tag mit mir mit und tut einen letztendlich für mich bestätigenden, guten, flankierenden Dienst. Diese Nöte von Ihnen, diese Nöte von anderen, die möchte ich nochmal in zwei Richtungen erweitern und spezifizieren. Da kommt ein Feld natürlich dazu, das ist jetzt für uns, die wir im Neuen Testament unterwegs sind, von höchster Relevanz. Nämlich alles, was im Raum unserer Gemeinde stattfindet, hat natürlich mit dem Beten und dem flankierenden Fasten eine wunderbare Unterstützung, Verstärkung bekommen. Und da erinnere ich Sie noch einmal an diese beiden Stellen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 13 und 14, wo in der Selbstverständlichkeit sowohl Wegführung für Gemeinde als auch besondere Herausforderung für Gemeinde mit Beten und flankierendem Fasten geführt wird. Das ist doch ein ganz riesengroßes Geschenk. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie in einer Gemeinde zu Hause sind, wo Sie sagen, alles easy, läuft bestens, super, keine Probleme. Weiß nicht, was ich beten soll. Es ist einfach top. Ja? Sondern Sie stehen doch mit mir da und haben an unterschiedlichsten Stellen Erfahrungen, wo Sie denken, oh mein Gott, mag es gelingen. Da fehlt der, wo geht das hin, was passiert mit dem, wie ist die Entscheidung in der Gemeinde. Wo? Und jetzt merken Sie, dass zu Ihrem Beten an der einen und anderen Stelle flankierend das Fasten dazukommt. Schon wenn Sie beten, hören Sie auf zu meckern. Das ist schon mal eine ganz große Hilfe. Und spätestens, wenn Sie fasten, sind Sie komplett raus. Weil Sie natürlich jetzt mit ganz anderem beschäftigt sind, weil Sie das ganze Geschehen, das da ist, vor unseren Gott bringen und zu ihm hinbringen. Und deswegen merken Sie, was da wohl Gutes, Segensreiches geschehen kann. Und ich möchte gerne das mit einbringen, was natürlich zu Recht auch in diesen Büchern mit all dem, was ich auch halbkritisch da gesagt habe, mit dazu spielt. Dieser Bereich der persönlichen Nöte und der Bereich der Nöte anderer und der Bereich spezifisch der Gemeinde erweitern Sie ihn noch einmal in Ihrem Denken, wenn es um diesen gesamten Raum geht, der mit Mission, Weltmission und Evangelisation zu tun hat. Das ist ein ganz entscheidender Raum des Reiches Gottes. Und wenn natürlich da in dem einen Buch gesagt wird, und wie hieß es, und die Hoffnung auf Erweckung, dann schwingt das natürlich mit, dann darf das auch mitschwingen. Und natürlich darf Gott mir auch so etwas auf das Herz legen. Und wir haben unterschiedliche Personen, auch im Umfeld unserer Gemeinde, denen Gott unterschiedliche Anliegen auch aufs Herz gelegt hat, die sie mit Beten und flankierendem Fasten treu vor unseren Gott bringen. Und dazu gehören Menschen, die beten für weltmissionarische Angelegenheiten. Das ist ein riesengroßes Themenfeld. Und wer halbwegs ein bisschen im Bereich der Evangelisation zu Hause ist und einen ganz kleinen Weg den Apostel Paulus kennt, der weiß, Evangelisation und Gebet, das gehört zusammen, das ist ein Paar. Und zum Gebet gehört der große Bruder ganz einfach mit dazu. Und dass ich das Gott zum Ausdruck bringen darf, auch gerade im evangelistischen Kontext, das ist ein ganz besonderes Geschenk, ein ganz besonderes Vorrecht. Dazu gehört auch dieser Spezialbereich, auch den möchte ich zumindest angesprochen haben, dass alles, was mit Okkultismus zu tun hat, natürlich relativ häufig, das muss ich schon sagen, relativ häufig aus meinem kleinen Mini-Erfahrungshorizont mit Beten und Fasten zu geschehen hat. Ich brauche da, ich will da, ich freue mich, dass ich da den großen Bruder mit dazu bitten kann und sagen kann, mein Gott, mit all dieser Not, auch dieser letzten dämonischen Not, kommen wir zu dir, dem großen letzten Befreier, und bitten dich, dass du da eingreifst. Und da darf ich mein Beten flankieren mit Fasten. Das darf ich. Nochmal, wir sind in einer guten Spur, oder? Sie sind nicht abgerutscht. Ja, das ist wichtig. Gut, also der ganze Raum meiner persönlichen Nöte, der Nöte anderer, dem großen Feld meiner Gemeinde, dem Reich Gottes mit seinen großen elementaren Themen der Weltmission, der Evangelisation, des missionarischen Raums, der Erweckung und auch dieser letzten dämonischen, okkulten Dimension. Das ist Beten mit flankierendem Fasten. Ich darf mir den großen Bruder dazu holen. Riesenthemen, merken Sie es? Oh. Und allein in diesem Riesenthemenspektrum zu sagen, mein Gott, das ist ja all, das, ja natürlich, ich nehme eins raus und mache in meinem Erfahrungsraum, den ich mir anfange zu bilden, an einem meine Erfahrungen und erlebe es als Geschenk. Aber ich möchte gerne noch zwei weitere Themenräume Ihnen zumindest andeuten, was das Feld von Beten und Fasten betrifft. Der eine Raum, den ich Ihnen gerne noch deutlich machen möchte, ist, ich kann mit Beten und begleitendem Fasten, dem großen Bruder, ja sehr gut und sehr stark zum Ausdruck bringen, was mir wirklich wichtig ist. Ich kann eine Priorisierung anzeigen. Das ist ja gerade das Mittel. Ich nehme das weg und schiebe das in die Mitte. Ja, das ist ja der Gedankengang. Ich brauche das, ich will das jetzt nicht, weil das mir wichtig ist. Und dieser Gedankengang, dieser Beten und Begleiten im Fastendimension um meine Nähe, meinen Wunsch nach Gemeinschaft, meine Beziehungsdichte auszudrücken, dazu eignet sich Beten plus dem großen Bruder. Ja, tatsächlich. Wir haben das ja. Wir haben das ja. Wir denken an Jesus mit diesem übernatürlichen Fasten im Sinn von, welch eine Nähe muss in diesen 40 Tagen bei all dem Irrsinn gewesen sein. Denken Sie an diese Bilder von Mose und Elia. Nein, wir machen das nicht so. Wir können es daran erkennen. Und vielleicht schenkt uns Gott eine Sehnsucht. Und wir dürfen diese Sehnsucht mit Beten und Fasten zum Ausdruck bringen. Und sagen, mein Gott, hier bin ich. Und hier bin ich für diesen Tag. Und hier bin ich, um zu sagen, ich möchte gern dich in meinem Leben haben. Und ich möchte gern auch deine Stimme hören. Ich möchte gerne auch ein Stück weit durchlässiger werden für dein Reden in mein Leben. Du weißt, wie viele andere Stimmen und Stimmungen um mich herum sind. Und wenn du wieder zum Zug kämst, das wäre mir ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk. Und deswegen habe ich das heute so vor. So will ich beten, so will ich fasten. Bitte zeig du dich mir. Und dann ist wer der Profiteur? Ja, er, weil ich so toll gefastet habe. Nein, ich. Weil er in deiner Güte, Freundlichkeit, Barmherzigkeit reintritt in mein Leben und diesen Raum, den er mir geschaffen hat, ist das sein Geschenk, den er mir geschaffen hat, tatsächlich mir ermöglicht. Der große Raum von Beten und Fasten für Nähe, für Gemeinschaft, für Wort Gottes. Und in diesem Raum von Nähe, Gemeinschaft und Wort Gottes geschieht dann auch das, was so noch mitschwingt. Das heißt, wenn Gott und ich, wenn das durchlässiger wird, ja, natürlich, dann geschieht auch ein Stück Reinigung. Dann werden manche Motive offenbar, über die ich mich schäme und ärgere und wo ich mit diesen Motiven dann zu meinem Gott kommen kann und auch dann seine Reinigung, sein Blut für mein Leben in Anspruch nehmen darf. Das heißt, ich bin nicht der Leistungsträger, sondern ich bin der Leistungsempfänger. Der lebendige Gott kommt mit seiner Nähe, mit seiner Reinigung, seinem Reden in mein Leben hinein und bereichert mich. Sie gehen mit weniger Essen reicher raus, ganz eigenartig. Ja? Sie werden nicht ärmer, sie werden beschenkter. So ist dieser zweite große Raum. Und abschließend, wie versprochen, möchte ich doch sehr gerne noch einmal Lütis Satz vom echten adventlichen Fasten hochheben. Genau, weil es eben tatsächlich so einen Seltenheitswert hat. Das war ja genau den Raum, den Jesus so liebevoll mal eben angeboten hat. Den er so aufgezeigt hat. Nein, nicht, ach, das muss ich jetzt auch noch machen. Sondern im Sinn von, da öffnet sich jetzt noch einmal eine ganz andere Dimension. Dass ich sage, Herr Jesus, ich möchte es dir deutlichst sagen, ich vermisse dich. Ich vermisse dich. Es ist so schade, dass du noch nicht da bist. Es wäre alles so gut, so anders, so einzigartig, wenn du endlich kommen würdest. Darf ich dir meine Sehnsucht nach dir ausdrücken? Darf ich das dir sagen und nicht nur mit Worten, sondern vielleicht darf ich es auch mal mit dem großen Bruder dir sagen, dass ich das zum Ausdruck bringe, mein Gott, das wäre so gut, das wäre so gut. Und ich möchte mit meinem adventlichen Fasten zum Ausdruck bringen, ich erwarte ihn, ich erflehe ihn, ich will ihn haben, er wäre die Antwort für alles. Und wenn er käme, das wäre die Lösung, Herr, komme bald. Und dieses Herr, komme bald, darf ich nun, wenn ich will. Jesus hat es mir gesagt, Markus 2,20. Dann werden sie fasten, an jenem Tag. Vergessen Sie es nicht. Und dann braucht das nicht der Freitag sein. Dann ist das Ihr Tag, wo Sie sagen, heute ist der Tag, Herr, an dem ich es dir sage, an dem ich es dir ausdrücke, an dem ich dir das zeige, mit den paar Stunden, in denen ich so lebe, wie ich lebe. Und siehe dich, merken dann, dass wir Profiteure sind von dieser ganz besonderen Art, die da uns gegeben ist. Also, ich habe drei Umsetzungen, die auf der Lehrbasis steht, die wir gegeben haben. Zum einen, dieses Fasten, wie wir es jetzt beschrieben haben, ist mein Geschenk, ist mein Geschenk. Vergessen Sie es nicht, bitte. Vorsicht, Jesus schwingt mit, so nicht. Mein Geschenk. Das Zweite, ich begreife es immer stärker, immer mehr, dass ich ganz persönlich, ganz kryptisch, ganz geheim, was nur zwischen Ihnen und Jesus, maximal dem noch Mitfastenden, aber sonst niemandem, was angeht, wie Sie, wenn Sie es denn wollen, das praktizieren. Und behalten es auch für sich, ist gut. Geht niemand was an. Denken Sie an Matthäus 6. Gut geschminkt, klar gekleidet, topfit, fröhlich fastend. Ja, richtig, wunderbar. Muss niemand ihr triefendes Gesicht sehen und ihre ausgemerkelte Haut bewundern. Sondern sie sind einfach da und sagen, Herr Jesus, das ist mein Leben, mein Stil. Ja, ich gehe rein in meinen Erfahrungsraum. Verstehen Sie, ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch. Das ist fast was Intimes. Wo Sie und Jesus ihr Ding machen. Herr Jesus, so möchte ich gerne, so wie Sie auch ganz intim ja beten. Ihr eigenes Beten ist Ihr Beten, geht niemand was an. Wir haben Beten in Gemeinschaft, wir haben Beten, alles richtig. Aber es gibt auch das Beten nur von Ihnen. Und dann brauchen Sie mal ganz anders mit ihm reden, als wenn da 50, 60 Leute bei sind. Ist ganz klar. Und so gehört auch dieses kryptische Matthäus 6. Du darfst fasten, aber wenn du fasten, dann komm zu mir und verborgen und alles gut. Ich habe also mein Geschenk, ich habe meinen Raum und ich habe meine Themen. Haben Sie Ihre Themen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei Ihnen anders ist als bei mir. Die ganze Zeit, während ich spreche, habe ich meine 3, 4 Themen im Kopf. Meine 3, 4 Themen, die mit dem da zu tun haben. Es gibt 178 Themen, ja, aber meine, die mir aufs Herz gelegt wurden, Andreas, das darfst du, wenn du willst, beten und fasten. So, und jetzt? Und jetzt? Na jetzt. Viel Spaß beim Fasten. Mein Ernst. Viel Spaß beim Fasten. Mein ich ganz ernst. Hat ein Riesengeschenk gemacht. Tür ist offen. Themen sind da. Ziehen Sie los. Ihre Fragen. Wo hängen Sie noch? Sind Sie glücklich? Also das war eine blöde Frage jetzt. Ne? Nach 6 Stunden Seminar. Was brauchen Sie noch? Wo hängen Sie noch? Sie sagen natürlich, lass mich raus, ich muss fasten. Aber die 10 Minuten, die geben wir uns noch. Bitte schön. Sein Plural, Markus 2,20. Ja. Sie sehen mich überfordert, ich weiß es gerade nicht in dem Moment, ich weiß nur von dem Singular. Schauen Sie mal in Ihren
Clou. Also Schlachter hat zum Beispiel Plural?
Er hat einen Plural.
Aber wäre ja jetzt auch nicht so dramatisch.
Wir gucken nach der NGÜ, die hilft uns manches Mal. Elberfelder oder NGÜ, Schlachter. Und da steht der Plural drin mit Begründung? Na. Hat er auch einen Plural? In jenen Tagen? Okay. Ach, es ist Tag, der Singular. So, wie kommt der Mann auf den Plural? Dann in jenen Tagen werden sie fasten, ohne Anmerkung. Tragisch. Neue Bibel holen. Nein, Quatsch, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nur vom Singular. Kann natürlich jetzt wirklich sein, dass der Plural drin ist. Ändert aber an unserem Verständnis nicht viel. Ja, weil wir ja gesagt haben, jener Tag deuten wir nicht, wie später eine Tradition der Kirchengeschichte, auf einen spezifischen Tag, sondern deuten es auf eine Zeit. Jetzt ist die Zeit im Singular, jener Tag oder jene Tage. Jetzt ist die Zeit, denn jetzt ist der Bräutigam da und weg. Er ist da, er wohnt in Ihnen und mir. Und doch ist es, das wissen Sie, wäre es ganz anders, wenn er da wäre. Das ist klar. Und deswegen sind wir wieder in dieser Warteposition in jenen Tagen und dürfen dieses adventliche Fasten einführen. Also vielleicht kriegen wir das noch irgendwann raus, ob der Plural auch drin ist. Aber ich denke, er ändert nicht mehr viel. Bitte.
Ich
zwei Sätze zu Okkultismus, Blumen aufbeten und fallen.
Soll ich sagen?
Ja.
Ach so, das wäre von dir. Also, das wäre jetzt ein Beispiel. Ja, ich habe ja gesagt, ich liebe diese Beispiele. Natürlich liebe ich diese Beispiele. Aber sobald man Beispielpersonen nimmt, hat man immer die Gefahr des Modellcharakters. Und natürlich, na klar, habe ich Blumhardt rauf und runter gelesen bei den Themen der Seelsorge und des Okkultismus auch in diesem Haus. Und dann zu merken, Andreas, Vorsicht, mach ihn nicht zum Götzen, das klingt dramatisch, aber sondern sehe, dass hier eine Person, Blumhardt, in einer besonderen Weise in herausfordernder Seelsorge, wo okkulte Phänomene aufgetaucht sind, gemerkt hat, dass ihm der große Bruder eine absolut riesengroße Hilfe ist. Ganz eindeutig. Und das ist eine, das können Sie gerne nochmal, holen Sie eine Biografie, der Klassiker ist von Zündel. Zündel hat eine Biografie geschrieben über Blumhardt. Das lohnt sich heute auch noch zu lesen. Und dann singen Sie nochmal ganz anders sein Lied, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht sein wird die ganze Welt. Und dann geht man auch in diese Themen der Seelsorge, die okkulten Charakter haben, ganz anders hinein. Nicht, weil wir jetzt die Power haben, mehr Vollmacht, wo war's, sondern weil wir merken, der große Bruder ist dabei. Ja, ich darf beten und ich darf den großen Bruder mit dazu nehmen. Dann kriegt's einen guten Geschmack. Und da ist natürlich Blumhardt, stimme ich wirklich zu, eine sehr gute Adresse, weil nicht extrem, also weder in die eine noch in die andere. Da wird nicht ins Magische rübergezogen, noch wird es banalisiert im Sinn von, da sind irgendwelche unerklärbaren Störungen des Menschen. Es wird ernst genommen, es gibt das okkulte Themenfeld. Ja, das gibt es immer noch, ganz eindeutig. Und es tritt natürlich insbesondere dann auf, das wissen wir auch, im Zusammenhang der Evangelisation. Das ist aber auch nachvollziehbar. Ja, das ist nachvollziehbar. Da, wo Menschen aus dem Raum der noch nicht Christusgemeinschaft hineintreten, in den Raum der Christusgemeinschaft, dann tritt erst einmal das offen zutage, wo und wie sie gelebt haben. Das war oftmals so, dass sie vorher gar keine Wahrnehmung dieses Phänomens hatten und erst mit ihrem Raustreten aus dem alten Machtbereich des Bösen, Kolosser 1, hinüberzutreten, das Reich des Lichtes seiner Liebe, bricht das auf. Und dann ist es manches Mal ganz, ganz wichtig zu wissen, wir haben die Möglichkeit des Betens und wir haben den großen Bruder und dürfen mit dem Befreiungswissen von Jesus tatsächlich auch dann das sagen, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Also Blumhardt, Biografie von Zündel, die fällt mir ein, es gibt noch mehr, aber die ist auf jeden Fall, kriegen Sie antiquarisch für nichts, das ist toll. Sie kriegen heute so tolle Bücher für fast nichts, das ist lesenswert. Gut. Bitte schön, die beiden nehmen wir noch.
Zum einen, warum führt Gottes Geist Jesus in die Wüste, um zu beten?
Ja, warum? Das passt jetzt super für alle meines Bibelkurses, die hier sind, die wissen bestens Bescheid. Ja? Denn wir haben gerade einen Bibelkurs hier zum Thema Wüstenwege Gottes. Die Wüste. Ach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in die Falle tappe und meine letzten drei Bibelarbeiten halte. Die Wüste hat ganz unterschiedliche Nuancen. Und die Wüste ist tatsächlich Offenbarungsraum. Die Wüste ist Offenbarungsraum. Sie hat nicht nur Gerichtscharakter, ich sage das nicht alles, sondern sie hat unter anderem genau den Charakter, dass in der Wüste kann ich Gott hören. So, deswegen faszinierend, wo steht der Sinai, der Horeb? Mitten in der Wüste. Ich werde rausgeführt aus Ägypten, werde rausgenommen und werde in die Wüste geführt. Ich habe in meinem Bibelkurs gesagt, das war für mich ein Phänomen auf all dieser Israel-Reisen, dass wir am Rand der Wüste standen und wir sind ein bisschen in die Wüste gegangen. Hallo, ein paar hundert Meter. Wir kamen schon ganz, ich bin in der Wüste vor. Also auf jeden Fall ein paar hundert Meter raus aus der Zivilisation und diese hörbare Stille, Sie kennen das Phänomen. Ja, wo Sie denken, das ist unglaublich. Hörbare Stille. Und dann ist das passiert, was nicht passieren durfte. In diesem Moment, dieses heiligen Momentes meiner kleinen Mini-Wüstenerfahrung, klingelte das Handy. Und da habe ich gedacht, genau deswegen Wüste, weil das da nicht geklingelt hat. Ja, sondern ich bin raus, habe nur noch Ohren für den einen. Ich habe nur noch Ohren für den einen. Und der soll reden. Und es war noch eine Frage da hinten.
Beim 30 heißt die ja wenig im Fasten, gell?
Richtig.
Also manchmal ist es nicht nur Spaß, es kann auch wehtun. Und inwieweit muss man das manchmal überwinden? Ja.
Richtig, also das würde ich jetzt unter Erfahrung einpreisen. Also natürlich werde ich in den Raum meiner Fastenerfahrung einsteigen mit meiner Erfahrung. Und jetzt kommt das, was du kurz angedeutet hast. Die Typen sind total verschieden. Gott hat uns verschieden gemacht. Auch von der Seele, von der Konstruktion her. Und auch von der Art, wie es uns manches leicht fällt und manches schwer fällt. Und deswegen kann man das gar nicht pauschal sagen. Das ist genau das, was ich meine. Das ist ihr Deal mit ihrem Gott. Manchen, die quälen sich quasi. Ja, da muss man sagen, jetzt mal ganz langsam, wo ist da die Grenze? Ich denke wieder an so nicht, so nicht, so nicht. Ja, und wo geht man jetzt auch sehr einfach. Aber es darf in Anführungszeichen auch mich was kosten. Korrekt? Korrekt. Aber es muss mich nicht unbedingt was kosten. Aha, so nicht, so nicht, so nicht. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn es so ist und ich sage, das zahle ich mit. Aber sobald ich sage, oh, was habe ich jetzt aber gezahlt? Ich habe gefastet, dann bin ich schon wieder raus. Ja? Und deswegen ist selbst dieses, hoffentlich hat es wehgetan, hoffentlich ist es mir schwer gefallen. Wenn es zu einfach war, war es ja vielleicht gar nicht wirksam. Ja? Und dann muss ich, jetzt merken Sie, wo wir sind. Also ja, es darf was kosten. Ja, es wird verschieden sein. Ja, manches fällt mir vielleicht leicht. Auch von meinem Typ her kann ich gar nichts dafür. Ist einfach so. Bei manchen muss ich mir echt schwer tun, wo andere locker durchlaufen. Das ist die Verschiedenartigkeit auch von uns Charakteren. Das darf so sein, das ist so. Sie machen den Deal ja aus, nur Sie und Ihr Gott. Und rutschen Sie in Ihrem Deal mit Ihrem Gott nie an den drei so nicht vorbei. Halten Sie die schön aufrecht. Dann wird Fasten richtig gut. Ich habe die Uhr im Blick, weil ich versprochen habe, ich bin um 16.29 Uhr hier raus. Also jetzt, danke Ihnen sehr für Ihr Dabeisein. Ich bete, Herr Jesus Christus, was für ein wunderschönes, starkes Thema. Und jetzt dürfen wir diesen Raum verlassen mit diesem Wissen um dieses Geschenk. Und wir danken dir dafür, dass du uns das vor Augen gestellt hast. Ja, wir hören deine Stimme. Und wir wollen sie nicht überhören, Herr Jesus, das versprechen wir dir. Und gleichzeitig freuen wir uns, diesen Raum erstmals erneut betreten zu dürfen, unsere Erfahrungen mit dir machen zu können und zu wissen, dass aus der ganzen Themenfülle du uns das eine und andere aufs Herz legst. Und dann dürfen wir tatsächlich in deiner Nachfolge zu unserem Beten den großen Bruder ab und an dazu bitten. Und dafür danken wir dir. Darüber geben wir dir die Ehre und bitten dich, dass du uns auf diesem Weg segnest, uns mit Erfahrungen füllst und uns erleben lässt, dass Lehre ins Leben führt. Dir, unserem Gott, sei Dank. Amen.